Abend. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Oder auch nicht, sondern alle bekloppt. Hashtag alle bekloppt ohne Leerzeichen. In diesem Format sprechen wir mit unseren Diplom-PsychologInnen über die Dinge, die ihr in den Chat hineinschreibt. Mein Name ist Tommy Grabweis und ich freue mich auch heute wieder hier moderieren zu dürfen. Ich bekomme die Fragen in den Discord kopiert von den großartigen ModeratorInnen, was es mir sehr viel leichter macht, weil ich dann Dinge nicht übersehe und auch nicht immer mit Scrollen beschäftigt sind. Wir beginnen direkt mit den Fragen, denn wir haben nur eine Stunde aus Rücksicht auf die körperliche Verfassung. Weißt du was? Vom Alexander und von mir heute mal. So sieht's nämlich aus. Da kommt
meine
schon
direkt, geistige.
Genau. Da kommt auch schon eine Frage vom Zippity Bebop. Der sagt,
diese Frage soll bitte anonym gestellt werden. Ja,
genau. Nein. Wie kann man auf Freunde oder Familienmitglieder zugehen, bei denen man den begründeten Verdacht hat, dass professionelle Hilfe ihnen guttun würde? Und hat man überhaupt das Recht, sowas zu tun? Auf der einen Seite finde ich es übergriffig und man soll einander so akzeptieren, wie man ist. Andererseits möchte man ja auch, dass es Menschen, die einem wichtig sind, möglichst gut geht.
Ja.
Wer möchte?
Soll ich mal?
Ja, mach doch mal.
Das ist sehr schwierig, weil...
Deswegen haben wir jetzt beide so lange gebraucht.
Gezuckt, genau. Selbst mit dem Hinweis und ja auch dem wohlmeinenden Hinweis bedeutet das ja erstmal noch nicht, dass die Person, der du das sagst, das auch annehmen kann, geschweige denn in der Position gedanklich ist, an so etwas wie Therapie zu denken. Das heißt, Therapie kann ja auch nur dann funktionieren, wenn man selber den Willen dazu hat. Therapie ist ja immer eine Anleitung, im Grunde genommen sich selber auch zu helfen und die eigenen Probleme anzugehen. Anders als wenn man eine Pille ins Essen mischt, wo man es vielleicht nicht mitkriegt. So funktioniert es ja in
auch
dem
das
Fall.
Das sollte man jetzt
nicht. Auf gar keinen Fall. Ich weiß
bitte
nur,
mischt niemandem Pillen ins Essen.
Um Gottes Willen. Und insofern, ich kenne aus meinem Leben in verschiedenen Kontexten Situationen, wo ich den Gedanken hatte, ähnlich wie du, vielleicht wäre das gar nicht schlecht, wenn diese Person sich mal Hilfe sucht. In ganz, ganz, ganz seltenen Fällen, wo ich den Eindruck hatte, dass es ganz, 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 ganz schlecht dieser Person geht, habe ich es mit einem Hinweis, mit einer Frage den Hinweis gegeben. Also da habe ich sowas gedacht wie, gerade auch wenn man über den Zustand spricht, also wenn jemand dir erzählt, dass es ihr nicht gut geht, dass man dann sowas sagt, hast du schon mal drüber nachgedacht, vielleicht mal im Bereich Psychosomatik mit dem Hausarzt zu reden, vielleicht ist da ja was. Aber das ist dann schon, wie du auch selber ja schon geschrieben hast, eigentlich schon übergriffig. Also da muss die Situation wirklich, wirklich passend sein, man muss die Person gut kennen und das wäre zumindest aus meiner Sicht das Maximum, was ich tun würde. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht hat Sophia dann einen anderen Ansatz, aber.
Nee, also vor allem, weil es so wahnsinnig auf die Situation und die Person ankommt. Also, ja, es ist wie du sagst, Zippity Bebop, das ist, man möchte, dass es den anderen so gut wie möglich geht und ist sich vielleicht sogar sicher, dass jetzt da was Therapeutisches helfen würde. Es hilft aber eben nicht, wenn man das dem anderen so überstülpt. Also ich finde auch, so wie Alexander gesagt hat, ich würde es auch mit einer Frage, ich würde sogar die Frage gar nicht so direkt stellen, sondern also es hilft auf jeden Fall immer, wenn man Gespräche führt oder wenn man sagt, ich bin da, möchtest du drüber reden oder einfach Dinge fragt und zuhört. Und dann kann es sein, wenn man ein Gespräch mit jemand führt, wo man intensiv zuhört und nur nachfragt, dass der andere vielleicht sogar selbst irgendwann das sagt. Also ihr solltet jetzt nicht darauf hinarbeiten oder hinspekulieren, dass das dann passiert, aber das könnte passieren. Und das andere ist, wenn man schon sich intensiv austauscht und zugehört hat und so, kann man vielleicht auch sowas sagen wie bei mir, also entweder wenn es so war, bei mir war, also mir ging es auch mal so total schlecht und mir hat das und das geholfen oder einer Freundin von mir hat das und das geholfen. Das muss jetzt nicht auf dich zutreffen, aber wenn du da irgendwie Unterstützung möchtest, dann bin ich da, also ne, Unterstützung in Form von, weil wenn man sich entscheidet, sich therapeutische Hilfe zu suchen, dann muss man die ja auch noch finden. Und das ist ja dann der nächste Schritt. Und es kann auch sein, dass bei vielen schon alleine das völlig überwältigend ist. Ne? Die Menschen wissen, es ist gar nicht so leicht, einen Platz zu finden und schrecken vielleicht schon deswegen davor zurück. Also da könnte man Unterstützung anbieten. Aber all das mit wirklich großer Vorsicht. Und ich finde es toll, dass du dir da Gedanken machst und dir sagst, wirkt das übergriffig oder ist das übergriffig? Und selbst wenn du es natürlich überhaupt nicht übergriffig meinst, kann es halt so ankommen. Also das ist echt schwierig. Also ich plädiere für, seid da, hört zu, signalisiert, ich bin da. Und da eben auch, es ist besser, immer wieder nachzufragen, wie geht's dir? Magst du mal reden oder sonst irgendwas? Das ist viel besser, als zu sagen, meld dich, wenn was ist. Das ist lieb gemeint, aber das funktioniert in der Regel nicht. Sondern meldet euch bei den anderen. Mhm. Das wäre so der Hinweis. Ob das jetzt hilfreich war, weiß ich nicht. Ja.
Fand das mit dem, ich habe da das mal so gemacht, gar nicht so. Also das, ich erinnere mich, dass ich das auch irgendwann, das ist aber schon lange her, mal so gemacht habe. Und ich gebe zu hiermit, das hat damals gar nicht gestimmt. Ich hatte nur das Gefühl, dass es besser.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja gar nicht immer so, dass man jetzt selbst Therapieerfahrung hat und das dann so sagen kann oder das Problem hat und das dann so sagen kann. Das ist jetzt so der Tipp von Tommy.
Ja, genau.
Und es kommt, wie Sophia sagt, also eben auf die Situation an und aber auch auf die Beziehungsebene der Person, mit der so ein Gespräch geführt wird und wie lange man das schon hat. Und wenn man weiß, da leidet jemand seit x Jahren und man, dann kann man vielleicht das sagen, was ich gesagt habe, ansonsten all das, was Sophia sagt. Also Spitzenhandschuhe sind da das, was eher hilft als die Keule des Hinweises.
Ja, im Chat kam auch, dass es im US-amerikanischen Kulturkreis sowas gibt, dass man sich zusammentut. Da kam dann aber im Chat auch gleich, um Gottes Willen, das ist ja wie so ein Tribunal, wenn da plötzlich
also fünf nein, Leute das sitzen. Ist
das genau. Also da, kein
bitte damit, tut das nicht.
Nicht. Damit ist nicht gemeint, dass die Person, die das jetzt reingeschrieben hat, blöd ist.
Nein. Ne? Ich meine sondern, nur diese Intervention nennt sich das.
Ja. Ist eher bei Suchterkrankungen. Also und da ist es auch würde ich
also wenn jetzt auch wirklich nicht keine andere Möglichkeit mehr besteht, mag das wie Alexander sagt bei Suchterkrankungen. Vielleicht mal sinnvoll sein, aber wirklich als allerletzte Möglichkeit, wenn gar nichts anderes mehr geht. Ich würde aber grundsätzlich davon abraten, dass das kann auch traumatisch sein für jemanden. Ja. Das ist wirklich eine Erfahrung, die möchte eigentlich niemand machen. Und deswegen, nee, besser nicht.
Ich stelle mal die nächste Frage. Mhm. Die kommt von leicht schräg. Übrigens, hier nochmal der Hinweis. Natürlich hat der Alexander einen Witz gemacht. Niemals im Leben würden unsere ModeratorInnen eine anonyme Frage mit einer Namen.
Gottes Willen, nein, das war ein Scherz. Aber gut, dass du es sagst.
Ja, ich sage es auch nur deswegen. Ihr könnt anonyme Fragen stellen, wenn ihr das unseren ModeratorInnen so sagt.
Genau.
Und ich dann achten die da
ich sag's nur deswegen, weil Mimbutzki darauf hingewiesen hat, dass sie das machen würde. Und ich
jetzt natürlich. Gottes Willen, nein.
Nein. Ich mach sowas. Aber, nein, ich mach das auch nicht. Frage aus dem Discord von leicht schräg. Es gab ein paar Gewissheiten in meiner Sicht auf mich selbst und denen ging ich immer aus, die sind so. Zum Beispiel wollte ich nie Kinder. Jetzt steht im Raum, ich könnte meine Menstruationsprobleme lösen, indem eine Gebärmutterschleimhautablation gemacht wird. Dadurch würde sich das Thema Kinder aber endgültig erledigen. Jetzt hadere ich mit mir. Will ich das? Ich will nach wie vor keine Kinder, würde eh auch schwierig sein mit 43, aber allein die theoretische Möglichkeit verlieren, das verunsichert mich. Warum rüttelt das an meinem Bild von mir selbst? Wie treffe ich da eine Entscheidung, mit der ich hinterher gut bin und nichts bereue? Und was mache ich mit den 5% Kinderwunsch, die da so in meinem Gehirn manchmal rumwabern?
Also da fällt es mir schwer, jetzt so eine Es sind sehr viele Fragen und das ist eine der Fragen, wo ich denke, da wäre ein Gespräch gut. Das ist jetzt hier so, finde ich, nicht gut zu beantworten, weil ich dazu einfach zu wenig weiß von dir. Also da kann ich jetzt keinen wirklichen Ratschlag geben. Aber es ist natürlich so, dass du tendenziell das, was du jetzt geschrieben hast, klingt, als wärst du dir doch recht sicher, dass du keine Kinder möchtest.
5% Kinderwunsch ist jetzt nicht.
Ist aber auch nicht nichts. Ne? Also, und dass das jetzt wieder auftaucht bei dem Gedanken daran, damit ist es dann aber erledigt, das ist ja auch, finde ich, jetzt was ganz Logisches und was den meisten Menschen so gehen würde. Ne? Also, dass solange die Möglichkeit noch irgendwie so theoretisch im Raum ist, dann ist es halt nichts Endgültiges. Und wenn es jetzt dann damit was Endgültiges wäre, ist es schon was, naja, wo halt dann sich so 5% natürlich auch bemerkbar machen und plötzlich laut werden können. Aber das ist was, das kann man nur individuell für sich lösen. Da ist ja auch die Frage, sind das wirklich 5% oder sind die jetzt nur aufgeploppt, weil du ja sagst, eigentlich warst du dir immer sicher, du willst gar keine Kinder, und kommen diese 5% jetzt durch diesen Gedanken, dann ist es endgültig vorbei und vielleicht ist das jetzt aber ein Problem und vielleicht will ich ja doch irgendwie Kinder haben. Also guck da nochmal hin und beantworte das ehrlich für dich. Und ich finde aber auch völlig legitim, auch mit 43 ist ja noch die theoretische Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Und wenn du dir unsicher bist, dann mach es nicht. Dann, also du musst es ja auch jetzt nicht sofort machen und du musst es ja auch nicht sofort entscheiden. Also ich würde bei einer Entscheidung, bei der man plötzlich sich so unsicher fühlt und die nicht eilt, sagen, lass es mal liegen und guck noch mal in 2 Wochen, wie ist es denn dann? Na, vielleicht ist das jetzt auch alles so aufgewühlt dadurch, dass du jetzt gerade die Info bekommen hast. Also man könnte diese Beschwerden loswerden, aber dann wäre das mit dem Kinderwunsch endgültig erledigt und dann kommt da plötzlich ganz viel hoch und verwirbelt so, und vielleicht muss man einfach warten, bis sich das tobende Meer wieder beruhigt hat und dann nochmal gucken. Und dann kann es sein, dass es mit ein bisschen Abstand klarer ist und du merkst, nee, das war jetzt eigentlich nur diese Angst vor was Endgültigem, die da diese 5% aufgewirbelt hat. Oder du stellst fest, ich bin doch so unsicher, dann mach's nicht. Ja. Weiß nicht, also das tut mir leid, dass ich jetzt da nichts Konkretes irgendwie dazu sagen kann, aber das muss eine individuelle Entscheidung sein.
Alexander?
Ich habe einfach nur so den Gedanken, aber das ist ein allgemeiner Gedanke im Hinblick auf die Frage, ist dieser Eingriff, und überraschenderweise bin ich Diplompsychologe und kein Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, insofern kann ich jetzt auch nicht sagen, was das genau für ein Eingriff ist, Gebärmutterablation. Ist das so eine Ja-Nein-Entscheidung oder gibt es vielleicht sogar noch eine andere Methode?
Ja.
Klang jetzt erstmal so, natürlich, also, und das ist jetzt auch wahrscheinlich keine Problematik, die du erst kurz hast mit dem Menstruationsproblem, aber das schoss mir einfach nochmal durch den Kopf, ob man da auch nochmal mit den Ärztinnen auch nochmal spricht, ob es noch irgendwie eine dritte Möglichkeit zwischen Probleme und Schmerzen haben und diesem Eingriff. Vielleicht gibt es da ja doch noch irgendeine Idee. Das wäre noch ein Gedanke. Ansonsten kann ich nur all das unterstützen und unterschreiben, was Sophia gesagt hat.
Dann lese ich die nächste Frage vor. Raven's Dark Dreams. Meine Migräne ist psychosomatisch. Also sie taucht immer dann auf, wenn ich zu viel Stress habe. Sie bremst mich aus und ich muss sozusagen Pause machen. Mein Problem ist, die Migräne macht das auch dann, wenn ich schöne Dinge erlebe. Ich schätze, es ist Überreizung. Jetzt meine Frage, wie kann ich rausfinden, wann ich sozusagen überreizt bin, um das in Zukunft besser eingrenzen zu können? Ist das so, dass Migräne
kann sein? Also ich würde das jetzt nicht anzweifeln, wenn sie sagt, das ist so, ja, das wurde so festgestellt. Da würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, ja, aber vielleicht stimmt es ja gar nicht.
Nein, um Gottes Willen, nur.
Also Migräne kann sehr viele verschiedene Ursachen haben und kann sicherlich auch psychosomatisch sein, klar.
Also ich habe, denke ich, so bis Mitte 20 stark unter stressbedingter Migräne gelitten. Mhm, okay. Also das dann aber eben negativer Stress in dem Fall. Mhm. Insofern würde mich das jetzt nicht überraschen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob du das eventuell schon tust. Also mein erster Gedanke wäre tatsächlich da ein Schmerztagebuch zu führen. Also nochmal, also ich habe den Eindruck, dass du das schon tust, also dass du schon genau auf dich schaust und für dich ja schon analysiert hast, wann Migräneattacken kommen. Da ist eben die Frage, ob du das nochmal, also ob das wirklich so dezidiert ist, dass du es wirklich schon eingrenzen kannst?
Da kam noch was. Bei mir wurde das so festgestellt, dass sie auch in der Familie liegt, die Migräne. Aber bei mir ist es eher bei Stress.
Mhm. Genau, also das wäre so eine Geschichte. Und dann wäre natürlich die Frage, also es gibt ja auch, unabhängig jetzt von der Ursache der Migräne, gibt es ja durchaus auch Medikamente, die jetzt nicht so ganz frei verkäuflich sind und auch vielleicht nicht ganz so günstig sind. Das müsste man halt besprechen, die aber Migräne sehr gut funktionieren. Das wäre ja noch eine Option. Da muss man natürlich wirklich mit ÄrztInnen sprechen, ob es da mit anderen Medikamenten Wechselwirkungen oder andere Dinge gibt. Das wäre sicherlich eine Option. Und das Dritte wäre, ob du mal vielleicht sogar besprichst, ob eine Migräne-App, eine Schmerz-App etwas für dich wäre. Das sind somit die ersten Gesundheitsanwendungen, so heißen die offiziell, die es gegeben hat, die auch relativ gut funktionieren. Und da ist nämlich sind auch Entspannungsschleifen mit drin. Da kannst du drin protokollieren, wie so dein Ablauf ist, wann die Schmerzen auftreten. Diese App erinnert dich daran, dass du Entspannungsübungen machst, um sozusagen vielleicht sogar zu vermeiden, in diese starke Stresssituation positiv oder negativ zu geraten. Also das wäre noch so eine Idee, auf der Ebene der Sache zu begegnen, denn sowohl positiv aufgeregt sein, als auch durch Arbeit, Familie, was auch immer gestresst zu sein, wird sich ja nie ganz vermeiden lassen im Leben. Das ist halt so und das wäre jetzt auch sehr schade, wenn du sagst, ich darf mich nicht mehr freuen und nicht mehr toll, weiß nicht, ins Kino gehen oder essen gehen oder keine Ahnung, zu Huxilla Live, was auch immer. Schönen Gruß an der Stelle. Sondern einfach, dass du da nochmal diesen Weg nochmal dir anschaust, ob es da eine Option für dich gibt, gerade was die Migräne angeht. Weil da hat sich relativ viel getan. Da kennen sich nicht alle ÄrztInnen mit gut aus, aber vielleicht gibt es da bei dir in der Gegend was, was man machen könnte.
Sophia.
Ja, also alles das, was Alexander sagt, insbesondere gehe ich jetzt auch davon aus, dass du wahrscheinlich dich schon um Entspannungstechniken gekümmert hast. Aber ne, das ist was Essentielles, die zu erlernen, die zu üben, einfach zu gucken, was passt da für mich, also weil das wirklich, wirklich hilft. Also, und ich glaube, dass, wo du nicht drumherum kommen wirst, was aber auch, also das ist zwar Arbeit und nervt so ein bisschen, weil man was machen muss, was andere nicht machen müssen, aber es ist auch für andere Bereiche des Lebens total hilfreich, wenn man sich selbst richtig gut kennt. Also ich musste ja jetzt auch mit dem Pacing bei der Post-Covid-Erkrankung gucken, was geht, was geht nicht, was stresst mich, wie viel, und fand es super nervig. Aber das hat, also erstmal hilft's ja nichts, weil man es machen muss, weil es halt sonst nicht geht. Und das hat aber auch schon noch einen positiven Nebeneffekt, dass du dich einfach wirklich nochmal besser kennenlernst und weißt, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass diese Dinge jetzt viel anstrengender sind als diese Dinge. Und das geht leider nur, indem man es aufschreibt. Das kann man sich nicht merken, das funktioniert nicht. Also das hilft wirklich, da ganz konsequent so ein Tagebuch zu führen. Das musst du auch nicht immer machen, sondern das musst du halt am Anfang wirklich sehr, sehr genau machen. Und irgendwann kennst du dich so gut und weißt, was stresst dich, wie viel, dass du das nicht mehr so genau aufschreiben musst. Aber bis dahin Es ist wirklich wichtig und aber auch total hilfreich. Und wenn du jemand bist, der mit einer App das gut machen kann, dann ist es ja das auch nochmal was. Vor allem, wenn die dann sagt, hey, übrigens, jetzt wäre gerade Entspannung, denkst du dran, mal Entspannungstraining zu machen und so. Also das, damit kann man arbeiten. Und damit wirst du es auch schaffen. Also damit kannst du nicht immer eine Migräne verhindern. Natürlich, die wird trotzdem da sein und mal auftauchen. Aber wie Alexander gesagt hat, da könntest du auch notfallmäßig, hast du vielleicht jetzt auch schon, ne, Medikamente bei dir haben, dass du jetzt in Situationen, wo es halt so ganz dramatisch wäre, das irgendwie verhindern kannst. Aber damit kann man leben. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du das jetzt machst und die Zeit und die Arbeit investierst, es lohnt sich hinterher. Wirklich, wirklich. Und dann wird es auch deutlich besser werden, bin ich mir sicher.
Also nach dem, was ihr beide jetzt gesagt habt, habe ich noch mehr denn je das Gefühl, nee, gar nicht schlimm, noch mehr das Gefühl, dass man wirklich, also nicht jetzt nur Raven's Dark Dreams, sondern generell wirklich alles tun muss, dass man sicher ist, dass das jetzt nicht, keine Ahnung, zufällig ist, was man mit so einer App rausfinden kann oder mit so einem Tagebuch, nicht zufällig ist. Nicht, dass man jetzt, wie soll ich jetzt mal sagen, sein Leben einschränkt, weil man subjektiv jetzt der Überzeugung ist, es liegt da und daran und man macht irgendwas nicht oder man, ja, wie das jetzt ja steht, ich habe Sorge, mich zu freuen, weil ich sonst Migräne kriege. Und am Ende ist es das gar nicht. Also ich hoffe, dass das mit so einer Protokollierung dann auch relativ stabil ist, wenn man das lang genug macht, dass man da
also
sicher ist.
Man hat da jetzt nicht die hundertprozentige Sicherheit, ne? Hm. Das hat man jetzt sowieso ja nie, ja. Aber es ist schon hilfreich. Da kann trotzdem dann was auftauchen, wo man denkt, wie ist denn das jetzt passiert? Oder das kann irgendwie Zufall sein, aber es ist grundsätzlich eine große, große Hilfe und es kann gut sein, dass man da irgendwas entdeckt, wo man überrascht von ist und denkt, okay, wenn ich das jetzt so mit meinen Abschriften mir zusammenreime, dann ist es egal, ob ich mir das jetzt vorher schon so gedacht habe oder nicht, aber dann ist das halt so. Also
ist schon gut. So ein Beispiel, Tommy, ist, als ich noch in meinem allerersten Job in der Kammer des Schreckens in Münster tätig war und da dann, also wirklich dann, wenn ich dann Urlaub genommen habe, abends um 9 dann auch als letztes das Haus verlassen durfte mit dem schlechten Gewissen, dass immer noch der Schreibtisch voll gelegen hat. Da war es so, dass die ersten 2 Tage, wenn ich zu Hause war, eine Entspannungsmigräne eingesetzt hat. Mhm. Also ja. Da bin ich dann nicht ins Büro gegangen, bin erstmal komplett zusammengebrochen, gestorben vor Kopfschmerz und dann ging es besser, obwohl ich ja Urlaub hatte. Was ja eigentlich, wenn man sagt, Urlaub haben, da nicht hin müssen, ist ja super. Das war die Reaktion meines Körpers da drauf, so eine Entspannungsmigräne. Also man lernt das dann aber auch kennen und ich habe dann irgendwann auch entschieden, du brauchst 2 Tage, wenn du Urlaub nimmst, um das zu durchstehen und dann kannst du in Urlaub fahren.
Gut, dass du dann auch verstanden hast, dass du ansonsten was ändern musst.
Und ja, ich habe dann irgendwann auch gedacht, vielleicht wechsle ich auch einfach den Job.
Raven's Dark Sheen schreibt auch, ich freue mich auch gerne, auch wenn es weh tut, weil es sich lohnt, Herzchen. Sehr gut.
Oh. Genau. Das wollte der Tommy doch nur
das
hören.
Das wollte ich doch nur hören. Oder dass
ich
in deinem.
Ich drück ganz feste die Daumen, dass du dich bald freuen kannst, ohne dass es wehtut.
Wenn da in diesem Tagebuch steht, mit Hammer auf Kopf gehauen, Schmerz bekommen, kann ja sein, dass da ein Zusammenhang besteht. Man weiß es nicht. Marlina.
Und dass wir dich haben.
Da wäre ich nicht drauf gekommen, Tom. Ich kann mit Fug und Recht sagen, darauf wäre ich nicht drauf gekommen. Gut, dass du es gesagt hast.
Ja.
Gut, dass du es gesagt hast.
Ja. Also ich weiß, dass das für den Podcast jetzt total unhilfreich ist, aber ich muss trotzdem tun, kannst herausschneiden. Mein Vater hat mit Hingabe bestimmt 1 Million Mal immer den gleichen Witz erzählt, weil er ihn so toll fand. Herr Doktor, immer wenn ich so und so und so mache, habe ich so Schmerzen. Ja, dann machen Sie es doch nicht. Ja, aber wie soll ich meinen Mantel anziehen? Ich mache jetzt mal weiter. Marlina Frogquire, wie kann ich ein seriöses Angebot für psychologische Hilfe von einem unseriösen unterscheiden? Beziehungsweise auch Menschen, die in dem Bereich auch referierend unterwegs sind. Die nächsten angeschlossenen Sendungen verzögern sich um 1 Stunde. Also, wie können wir seriöse Angebote für psychologische Hilfe von unseriösen unterscheiden? Auch von Menschen, die in einem Bereich referierend unterwegs sind. Ei der Daus.
Kommt ja immer darauf an, in welchem Kontext du dich bewegst. Also hier bei Alle Bekloppt sind es ja jetzt gerade 2 DiplompsychologInnen, die aber keine abgeschlossene Psychotherapieausbildung haben. Das heißt, weder Sophia noch ich sind psychologische Psychotherapeutinnen. So, jetzt ist es also so, wenn du etwas erfahren möchtest über Psychotherapie, dann würde ich immer einem Vortrag einer ausgebildeten psychologischen Psychotherapeutin mehr vertrauen, als wenn da steht, psychologisch tätig, hat mal Psychologie studiert.
Oder Psychotherapie.
Nach Heilpraktikergesetz. Ja.
Entschuldigt, ich habe jetzt komplett den Faden verloren. Und ich habe wirklich aufgepasst. Was ist wie, was, ihr seid was
also,
nicht? Und wer ist wer, was, wie? Wo?
Also, die Menschen, die Psychologie studiert haben in Deutschland,
ja,
und die Psychotherapie mit den Krankenkassen abrechnen dürfen,
ja,
sind in der Regel PsychologInnen, mhm, mit einer Zusatzausbildung. Und wenn man die gemacht hat, dann ist man psychologische Psychotherapeutin,
okay,
oder Psychotherapeut.
Aber man darf sich ja auch von euch beraten lassen, wenn man euch jetzt engagiert.
Aber nicht therapieren, weil das dürfen wir nicht, weil wir keine Therapieausbildung haben. Also bei mir kann man eine psychologische Beratung bekommen, aber keine Therapie.
Das ist genau der Punkt. Also eigentlich ist das, was wir hier machen in unserem Format, eigentlich gar nicht so wirklich seriös. Das sagen wir aber auch immer, weil wir sagen, wir sind ja alle bekloppt. Deswegen ist ja klar, dass hier alle bekloppt sind.
Wobei wir jetzt auch nicht gesagt haben, wir machen irgendwas therapeutisches.
Ihr macht ja keine Therapie, also, genau, hier. Also,
und keine Beratung. Das hast du heute, ja, übrigens nicht angekündigt, Tommy.
Das stimmt, das stimmt.
Wir können hier natürlich keine Beratung leisten, denn...
Also, ich fasse nochmal zusammen. Also,
ja, fang vorne an.
Wenn es PsychologInnen sein sollen, die so richtig Ahnung von Therapie haben sollen, dann sind es psychologische Psychotherapeutinnen. So. Es gibt aber dann eben Menschen, die auch zum Beispiel, wie Sophia schon sagt, Psychotherapeut nach Heilpraktikergesetz. Es gibt auch Menschen, die haben auf ihrer Homepage stehen, studierte Psychologie. Dann ist immer interessant zu gucken,
wie lange
steht da, ja, und
ja,
steht,
ja, ja,
und nee, steht ein Abschluss da.
Ja.
Ja,
also Alexa hat
studiert haben.
Genau, Alexa hat Archäologie studiert.
Ich habe Philosophie studiert übrigens.
So.
Und
ein paar Semester, aber eben kein Abschluss. Hab. Also
genau.
das sind so kleine Taschenspielertricks. Wenn jemand das abgeschlossen hat, würde er heute zumindest einen Bachelor oder einen Master hinter dem Namen stehen haben. Als wir studiert haben, gab es eben das Diplom. Dann hat man das Studium abgeschlossen. Sonst hat man halt irgendwann mal Psychologie studiert. Interessant ist auch zu gucken, wenn jemand Psychologie im Nebenfach studiert hat. Also auch das kann man machen. Da kann man sagen, wo hat denn diese Person ihre Abschlussarbeit geschrieben? Das sollte man eigentlich alles immer so im Steckbrief, mhm, von seriösen Menschen stehen, diese Informationen drin.
Oh, die stehen bei mir nicht drin.
Ja, dann müssen wir mal deinen Steckbrief, ja, anpassen.
Sehr unangenehm.
Sollte man aber haben. So, das ist das eine. Und dann, wenn es Mediziner sein sollen, dann sind es eben ärztliche PsychotherapeutInnen oder Psychiater. Die haben auch eine Ausbildung gemacht neben dem Medizinstudium und kennen sich auch in dem Thema aus. Jetzt geht es aber noch weiter. Ich habe ja, und lasse mich dafür auch immer gerne und ausführlich beschimpfen.
Darf ich dich unterbrechen?
Ja.
Weil ich glaube, es ging bei der Frage nicht so sehr darum, welchen Titel, sondern wie erkenne ich, ob jemand Ahnung hat oder nicht. Oder habe ich es falsch
verstanden? Ja, schon, verstanden? Aber ich finde
auch
trotzdem,
um die Titel.
Also
okay,
auch gerade, weil jetzt hier gerade momentan keine Anschlussfrage ist, ist das
okay, denn dann,
sehr hilfreich.
Dann mach, Alexander.
Ja. Dann hau ich nochmal raus.
Dann also, weiter, Alexander, um Gottes Willen.
Wollt erstmal auf die Qualifikation eingehen. Jetzt weiter. Hast du mich aber gerade rausgeschossen.
Ja, weil du gesagt hast, du wirst für irgendwas immer sehr gerne verarscht.
Ah, genau. Also ich würde zum Beispiel im Bereich der Psychotherapie immer eher zu einem Verhaltenstherapeutin gehen, mhm, als zu tiefen psychologisch fundierten PsychotherapeutInnen. Das ist aber eher mein Vorbehalt, weil ich fasse es immer so ganz kurz. Verhaltenstherapie konzentriert sich auf die Symptome. Warum habe ich Angst vor Spinnen? Die müssen wir wegmachen. Und in der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie geht es natürlich auch um dieses Thema. Da macht man sich aber auch so ein bisschen die Mühe herausfinden, wo kommt denn die Angst vor Spinnen her? Wann sind wir denn als Kind mal in den Keller gegangen und da waren ganz viele Spinnen oder sonst irgendwas, wo ich immer sage, ja, kann man machen, aber besser wäre es ja, wenn die Symptome schnell verschwinden. Und in der Verhaltenstherapie, gerade über Angst, Depressionen und anderen Dingen, ist die sehr, sehr effizient. Ähnlich wie die Gesprächstherapie. Also das ist so ein Punkt. Und ansonsten ist es für einen normalen Vortrag neben den Qualifikationen eigentlich mal recht schwierig zu unterscheiden, ist es jemand, der sich auskennt, der seriös ist oder nicht, weil
es kann auch jemand nicht seriös sein, siehe Satanic Panic.
Genau. Die ausgebildet sind und dann trotzdem irgendwo mal falsch abgebogen sind in einem Gebiet der ihrer Arbeit. Es gibt nicht so diesen klaren Punkt. Wenn jemand als Referent häufiger auftritt, kann man sich die auf YouTube auch anschauen in der Regel heutzutage. Das ist ja heute anders, als es früher der Fall ist. Wie gesagt, ich würde mir immer auch mal den Steckbrief anschauen. Ich würde mir anschauen, seriös arbeitende PsychologInnen sind meist in irgendwelchen Berufsverbänden mit organisiert. Hm. Das ist eigentlich auch so ein Garant, dass man sagt, man ist an dem Fach, in dem man arbeitet, auch sozusagen berufspolitisch und so. Also das sind alles Indikatoren, aber keine Beweise. Trotzdem können die auch, aber das würde ich, also ne, wenn ich gar nichts habe, um das zu messen, würde ich mir solche Dinge eventuell anschauen. Und ansonsten sitzt du in einem Vortrag und wenn dir etwas ganz, ganz, ganz komisch vorkommt, dann ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ganz, ganz, ganz komisch ist. Also wir haben ja auch alle, obwohl wir alle bekloppt sind, so ein ganz bisschen gesunden Menschenverstand haben wir ja auch. Also wenn jemand so ganz merkwürdiges Zeug erzählt.
Ist aber echt verdammt schwer, weil ich meine, weißt du, dann gerätst an jemand, der oder die total seriös rüberkommt und der dann aber erzählt und jetzt machen wir mal aber für ihren Autismus. Und du glaubst diesem Menschen dann, weil du findest, dass der ansonsten total seriös ist.
Aber es geht ja noch um Vorträge, oder?
Nee, es geht, wie kann ich ein seriöses Angebot für psychologische Hilfe von einem unseriösen unterscheiden? Beziehungsweise auch Menschen, die in dem Bereich referierend unterwegs sind. Also es ging darum, da sind jetzt Leute referierend unterwegs, machen deswegen, so lese ich das, einen guten Eindruck erstmal, aber sind im Kern vielleicht unseriös. Also was sind das für Anzeichen?
Tja, dann sind es aber die Qualifikationen schon. Also wenn therapeutische Hilfe, da muss im Grunde genommen eine vernünftige Ausbildung zugrunde liegen, Kassenzulassung, das wären so Dinge, da würde ich dann auf jeden Fall drauf achten. Also wenn jemand, wie gesagt, nach Heilpraktikergesetz psychotherapeutisch tätig ist,
dann darf der das.
Dann darf der das in Deutschland.
Muss man jetzt schon auch so sagen, das ist jetzt nichts, was verboten ist oder so.
Mhm. Er ist aber genauso qualifiziert wie ich. Im Grunde genommen, der hat halt
ein Multiple Choice. Er ist weniger qualifiziert als du.
Multiple, bin mir ja, vielleicht es gibt ja auch Psychologiestudierte, die dann, also.
Ja. So. Ja, also schwierig. Du wolltest gerade was sagen, Tommy?
Ja, weil Ravenstock Team schrieb, bei Traumatherapeuten bin ich immer vorsichtig und lese Lebenslauf oder google den Namen.
Also das kann man bei allen Therapeuten und Therapeutinnen machen. Also das würde ich immer machen, gucken, wie viel kann ich über jemanden rausfinden. Manchmal findet man halt nichts, manchmal findet man doch was. Also ich bin schon auch, wie Alexander, ein Freund der Verhaltenstherapie. Ich kenne aber auch einige wirklich ganz fantastische, tiefenpsychologisch fundierte Therapeuten und Therapeutinnen, die ich empfehle. Also das Wichtigste bei einer guten Therapeut-Therapeutin-Klientbeziehung ist die Beziehung. Das ist die Hauptsache, dass das erstmal funktioniert und dann kann man weitergucken. Das heißt, wenn ihr jetzt jemanden habt, mit dem ihr gut könnt und das ist kein Verhaltenstherapeut, keine Verhaltenstherapeutin, ist das nicht schlimm. Tragisch, ja. Und
die beiden Schulen nähern sich auch zunehmend an.
Genau, also das ist auch so inzwischen, also ich glaube, als Alexander und ich studiert haben, da waren das so zwei, also zumindest als ich studiert habe, waren das zwei so echt getrennte Lager. Und da war es auch schon so, dass, also so Psychoanalytiker, da die haben da schon
ziemlich. Die sind ja sowieso außen, gemacht, die sind außen vor.
Aber ich glaube, heutzutage kann man sagen, dass die, also eigentlich, wenn jemand Psychotherapie anbietet, dann weiß der von allen Bereichen was und kann auch von allen Bereichen was. Also dann ist es eher so, wo ist meine Vorliebe? Also fühle ich mich jetzt wohler als Verhaltenstherapeut oder als tiefenpsychologischer Therapeut, Therapeutin? Es gibt inzwischen auch die systemische Therapie, die von der Krankenkasse übernommen wird. Also das sind alles gute Sachen. Aber wie man rausfindet, ob jemand seriös ist, also da würde ich auch wirklich vertrau da deinem Gefühl, also ich meine jetzt gar nicht vertrau deinem Bauchgefühl so esoterisch, sondern man hat ja irgendwie so einen Eindruck von jemandem. Also wenn jemand versucht zum Beispiel dich davon zu überzeugen, dass du psychologische Hilfe brauchst und zufällig selbst psychologische Hilfe anbietet, das finde ich zum Beispiel irgendwie unseriös, ja, auch wenn er das vielleicht nicht meint, also sowas finde ich schwierig. Oder wenn jemand sagt, buch direkt einen Kurs bei mir, der was weiß ich was kostet oder so. Also das wären natürlich so ganz einfache Dinge, woran man erkennen könnte, jemand ist nicht seriös. Aber alles, was dir komisch vorkommt oder was euch komisch vorkommt, hinterfragt es und nehmt es ernst. Wenn euch was komisch vorkommt, das würde ich in jeder Beziehung machen. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt aber seltsam, dann vertraut da erstmal eurem Gefühl und guckt mal, wo kommt denn das her? Malina, kann natürlich jetzt auch herkommen von was anderem, ne? Also weil jemand einen komischen Dialekt hat, da kann man auch mal sich komisch fühlen und dann merkt man, okay, es lag daran, dass der Schwäbisch gesprochen hat oder so. Aber grundsätzlich ist das eine gute Sache, auf sein Gefühl zu hören.
Weil das für Schwaben vielleicht auch hilfreich ist. Also da muss man ja.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, es war jetzt also rein anekdotisch, ne? Ja. Ist mir tatsächlich passiert. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das fühlt sich irgendwie doof an und habe dann für mich festgestellt, es war einfach nur der Dialekt, weil ich halt da ein bisschen blöd bin in der Beziehung.
Malina Frogchoir schreibt: Mein Gefühl sagt Schwurbelalarm.
Ja, dann geh woanders hin. Machen. Dann hör da drauf. Ja. Das ist,
bei mir ist es komischerweise der fränkische Dialekt. Ich weiß aber nicht genau, warum.
Ich nicht, denke, dass das bei jedem von uns was mit der Kindheit oder irgendwelchen Erfahrungen mit solchen Menschen zu tun hat. Ja. Und davon abgesehen ist das ziemlich blöd, wenn man solche Vorurteile
definitiv
hat.
Und
es ist aber gut, wenn man sie erkennt und entsprechend dann einmal durchatmet und das zur Seite legen kann.
Definitiv. Und es gibt mehr als genug Leute, die mir gegenüber sehr reserviert waren, nur weil sie gehört haben, dass ich aus Bayern komme. Also da muss ich mal ganz klar sagen, ich glaube, es hackt. Übrigens sage ich nach wie vor, ich glaube, es hackt, weil ich das viel lustiger finde, als ich glaube, es hakt. Auch wenn es sein mag, das hakt die eigentliche etymologische Herleitung ist, weil etwas hakt im Sinne von es hängt fest. Ich glaube, es hakt. Einfach lustiger.
Man muss es so sagen, finde ich auch.
Es geht gar nicht anders. Ich mach das
also
auch so.
Da
Es kam eine nächste Frage. Wir haben es tatsächlich,
Gott sei Dank,
überwunden, sonst hätte ich jetzt einfach hier weiter anekdotische Blödsinn erzählt.
Das ist jetzt schlecht, dass du das gesagt hast, weil jetzt fragt keiner mehr was, weil sie gerne von dir anekdotischen Blödsinn hören wollen. Naja, aber gut, dann wissen wir wenigstens, wer schuld ist.
Aber Frau Kreusel schreibt, ich bin froh, dass kein Kölsch erwähnt wird als Dialekt. Ist hiermit erwähnt, triggert mich ohne Ende. Also.
Mag ich total gerne.
So, dann machen wir mal die nächste Frage. Hey, Lightro 42.
Mein Gott, kannst du bitte erwähnen, dass du nicht über diese Frage lachst jetzt gerade, weil das...
Nein, natürlich nicht. Gut. Im Gegenteil. Wie bewertet ihr eine Gruppentherapie, Klammer auf Schematherapie, Klammer zu, gegenüber einer Einzeltherapie, Klammer auf Verhaltenstherapie, Klammer zu, bei der Behandlung einer Depression? Gruppentherapie, Behandlung einer Depression? Ich bin verwundert. Okay.
Naja, also man kann, also das? Gruppentherapie kann man...
Hat durchaus Benefits.
Bin verwundert.
Ich sag mal so, bevor du gar keinen Therapieplatz hast, würde ich dir dringend zu einer Gruppentherapie, wenn du jetzt, vielleicht fragst du ja auch für jemand anders, dann ist natürlich Quatsch, dass ich dich direkt anspreche, aber Gruppentherapie-Settings haben durchaus ihren Sinn, gerade in psychosomatischen Kliniken ist das fester Bestandteil der therapeutischen Arbeit dort. Das hat nämlich neben dem Gefühl, um Gottes Willen, da sind ganz viele andere Menschen und ich muss da Dinge erzählen, einen ganz großen Vorteil. Da sind ganz viele Menschen, die in der Regel genau wissen, wie es einem geht, weil sie auch an dieser Erkrankung leiden. Und das erzeugt relativ schnell eine sehr, sehr gute Ebene der Arbeit und man fühlt sich sehr verstanden in dieser Gruppe. Und es hat auch aus therapeutischer Sicht durchaus positive Aspekte, weil wenn der Therapeut sagt, das hilft, dann ist das manchmal so ein bisschen, der kann mir ja viel erzählen oder die kann mir ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. In so einem Gruppentherapie-Setting ist man eigentlich immer bemüht, dass sozusagen das therapeutische Erleben unter den TeilnehmerInnen dieser Gruppe stattfindet und der Therapeut, die Therapeutin eher so lenkend in diesen Prozess eingreift. Und das kann durchaus hilfreich sein und ich würde das jetzt erstmal gar nicht negativ bewerten. Mhm. Mich wundert, dass es jetzt so eine End- oder Wiederentscheidung ist, aber vielleicht ist das so.
Kannst du Schematherapie erklären, auch für mich? weil ich gerade damit nichts anfangen kann?
Nee, das ist, ich kann es auch nicht genau beschreiben.
Ist das aber was Seriöses?
Ja, es gehört zu den neuen seriösen Verfahren.
Die neuen seriösen, die kenne ich halt nicht.
Halt so wie systemische Therapie. Wenn ich die jetzt spontan beschreiben sollte, würde ich es auch wahrscheinlich falsch erklären.
Nein, aber die, also meine Schwurbel. Frage, okay.
Kein Schwurbel.
Also weil ich tatsächlich von mehreren Personen in meinem persönlichen Umfeld, also das ist sehr anekdotisch, gehört habe, die eben, weil sie keinen Platz bekommen haben, dann auf so eine Gruppentherapie sich eingelassen haben, wo das, wie soll ich sagen, also wirklich nicht gut lief.
Okay.
Und ich sehr, sehr entsetzt war über das, was ich da gehört habe. Das ist jetzt, ich muss das jetzt sagen, einfach weil ich da so seltsame Dinge gehört habe. Das soll jetzt nicht heißen, mach das nicht, sondern aber auch da, wenn du in der Gruppentherapie bist und hast das Gefühl, da läuft irgendwas schief oder du fühlst dich unwohl oder du hast das Gefühl, du wirst da irgendwie angegangen oder, dann sprich das an im besten Fall. Kann ja sein, dass man das klären kann, aber wenn da Dinge passieren, mit denen du nicht gut zurechtkommst, dann wechsel den Therapeuten, die Therapeutin. Das geht natürlich auch für Einzeltherapien. Ne? Also es ist nur, ich habe gerade gemerkt, wie ich so zucke bei Gruppentherapie. Das ist was anderes. Also in einem stationären Setting hast du halt beides. Und ich bin mir gar nicht sicher, also weil das waren auch Leute, die keine Kassenzulassung hatten.
Ja, dann ist es ungewöhnlich.
Aber die Kasse hat da irgendwas mit übernommen. Also das ist jetzt alles, ne, das habe ich von jemandem gehört. Keine Ahnung, ob das stimmt oder ob das jetzt nur einmalig so gewesen ist. Also guckt euch das genau an. Aber grundsätzlich ist das, was Alexander sagt, absolut richtig. Das kann eine wirklich super, super tolle Sache sein, um sich nicht alleine zu fühlen und um auch profitieren zu können von dem, was andere sagen. Weil das ist schon nochmal, es erweitert den Horizont und es erweitert auch die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen, die man so in einer 1-zu-1-Therapie nicht hat.
Es sei nochmal darauf hingewiesen, beziehungsweise weist ihr doch nochmal darauf hin, dass eine Gruppentherapie nichts zu tun hat mit einer Familienaufstellung oder sowas.
Nein, um Gottes Willen.
Nein.
Ja, um Gottes Willen. Also das hat
nur kurz sagen nochmal.
Ja, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Und ich will nochmal sagen, bei so einer Gruppentherapie kann es zum Beispiel auch sein, dass jemand, ich mache mal ein Beispiel, ob das dann so stattfindet, lasse ich mal dahingestellt, aber etwas, was mich diese Woche besonders beschäftigt hat. Und dann erzählt man das in dieser Gruppentherapie und dann könnte es natürlich sein, dass ein Therapeut sagt, in einer Einzelsitzung und dann anfängt zu arbeiten, dann sagt das der Therapeut. Und wenn aber dann eine Gruppe ist von Menschen, die ja verständnisvoll miteinander umgehen sollten, also das sollte die grundsätzliche Stimmung in so einer Gruppentherapie sein, und die dann, man in der Psychologie nennt man das Spiegeln, die also dann sozusagen mal zurückmelden, was habe ich denn jetzt gehört, was du erzählt hast, wie wäre es mir denn ergangen, das hat eine andere Ebene, weil das alles Betroffene sind, als wenn eben der Therapeut in irgendeiner Arztrolle, wie man es auch immer formulieren will, was erzählt. Also das kann sehr, sehr gut sein. Es sollte aber nie, um das auch nochmal, eigentlich soll das nicht konfrontativ sein, da soll man sich nicht wohlfühlen. Und eine Hauptaufgabe von TherapeutInnen in der Gruppentherapie ist, dass das Setting angenehm bleibt. Es sei denn,
soll man sich wohlfühlen, meinst du?
So,
nicht, dass man sich nicht wohlfühlen, man soll sich wohlfühlen.
Man soll sich auf jeden Fall wohlfühlen. Und es sei denn, es ist sowas, dass man mal soziale Kompetenz trainiert, wo man dann sagt, also ich mache mal ein Beispiel, ich will meinen Fotoapparat beim Mediamarkt umtauschen und ich will aber ein neues Gerät mitnehmen. Ich will das nicht, dass das eingeschickt wird. Und dann bespricht man so eine Situation, dann ist ein anderer Patientin ist der Verkäufer, der natürlich sagt, ja, wir einschicken. Und dann sollen 2, 3 andere Patientinnen Kunden sein, die in der Reihe dahinter stehen und anfangen zu quengeln. Also das ist dann vorher genau abgesprochen, genau, was passieren wird. Und dann soll man halt üben, dass man sagt, nein, ich bestehe da drauf. Und wenn einer hinten quengelt, dann soll man dem auch sagen, entschuldigen Sie bitte, ich habe auch gewartet, jetzt bin ich gerade mal dran. Also das wäre etwas, was man in einer Gruppentherapiesitzung hat, was mal konfrontativ sei. Aber das ist immer angesagt und auch da besteht immer die Option zu sagen, das wird mir gerade zu viel, ich möchte das nicht, dann hört man auf. Also nur um das nochmal zu sagen. Und noch ein letzter Halbsatz, dass das nicht so blöd im Raum stehen bleibt. Schematherapie integriert kognitiv-verhaltenstherapeutische Psychotherapie mit anderen Ansätzen aus der Bindungstherapie, ein bisschen Gestalttherapie, das ist so ein bisschen Schwurbel für mich, aber das ist so eine integrative Psychotherapie.
Aber ist das kassenzugelassen, Schematherapie?
Dann gucke ich das auch also noch gerade los.
Bitte nehmt das jetzt nicht zu ernst, meine Vorbehalte bei Gruppentherapie. Also, aber guckt, was hat der Therapeut, die Therapeutin, die diese Gruppe leitet, für eine Qualifikation.
Pass mal gerade nach.
Ne, wird das von der Kasse übernommen? Denn wenn es was ist, was nicht von der Kasse übernommen ist, dann ist es halt auch nicht so kontrolliert oder kontrollierbar. Da wäre ich zumindest vorsichtig.
Also,
bedenkt bitte, wir haben jetzt noch 13 Minuten und 2 Fragen.
Ja, ich sage einen Satz noch dazu. Mhm. Schematherapeuten sind in der Regel VerhaltenstherapeutInnen, also psychologische Psychotherapeutinnen aus dem verhaltenstherapeutischen Bereich, die dann sozusagen die Spezialisierung Schematherapie haben. Also das ist so eine Art Erweiterung. Also dann, wenn das der Fall ist, das kann man aber auch sehen, dann haben die auch eine Kassenzulassung, dann ist das so eine Spielart der Verhaltenstherapie.
Ich glaube, ich muss aber noch einen Satz sagen, weil ich weiß nicht, ob wir die Frage jetzt so richtig beantwortet haben. Die Frage war ja, soll ich lieber das eine oder das andere machen? Wenn du beide Möglichkeiten hast, ne, und hast jetzt quasi einen Platz für Einzeltherapie und einen Platz für Gruppentherapie, falls dem so ist, hör einfach in dich rein, wo fühlst du dich denn wohler? Und bitte, bedenke, dass die Regel ziemlich sicher ist, das, was Alexander erzählt hat und nicht das, was ich da von Bekannten erfahren habe, weil das war rein anekdotisch. Also geh mal davon aus, das sind gute Leute, die das auch wirklich gut können. Und dann, wenn du die Wahl hast, hör in dich rein. Was liegt dir denn eher? Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Und ich würde jetzt nicht sagen, für Depressionen ist auf jeden Fall das eine oder das andere das Bessere. Ich hätte so ein bisschen eine Tendenz zur Einzeltherapie, vielleicht einfach, weil man mehr besprechen kann in einer Stunde. Aber ja.
Dann baller ich mal sowas von die nächste Frage raus.
Ja.
Nicht die Moni, mir steht wieder ein Klinikaufenthalt bevor. Nun stellt sich mir die Frage, gehe ich in die, in der ich schon mal war, weil man mich da schon kennt? Oder gehe ich in eine andere, um neue Ansätze zu versuchen? Habt ihr Denkansätze oder Meinungen dazu?
Die Frage ist, wie war es denn in der Klinik, in der man dich schon kennt? Also das wäre jetzt meine Frage, weil dass man dich schon kennt, kann jetzt Vor- und Nachteile haben. Wenn du dich da sehr, sehr wohl gefühlt hast und hattest das Gefühl, ich kann da gute Fortschritte machen und da wird super auf mich eingegangen, warum nicht nochmal dahin gehen? Und wenn es jetzt anders ist, dass du das Gefühl hast, naja, also es war zwar schon irgendwie okay, aber so richtig geholfen hat das nicht, könnte man auch was anderes probieren. Also
ja, klingt vernünftig, Alexander.
Das war jetzt gar keine psychologische Antwort, sondern ja, ich.
Da habe ich auch eher den Ansatz, den Sophia hat. Also wenn es da schon okay war, würde ich da durchaus nochmal hingehen. Und wenn du sagst, ich will aber, das war am Ende des Tages nicht so super hilfreich, dann hast du die Option, was Neues auszuprobieren.
Aber also vielleicht, um deine Frage zu beantworten, es ist nicht essentiell notwendig, dass sie dich schon kennen.
Nee.
Also das ist nicht. Jetzt nicht so, dass das so ein Riesenvorteil wäre, dass man jetzt sagen würde, nee, aber wenn die schon kennen, dann geh auf jeden Fall dahin. Also das überhaupt nicht.
Okay, genau. Das ist doch mal...
Das ging mal flott.
Das ging flott.
Da kannst du dich jetzt nicht beschweren. Jetzt
haben wir noch 9 Minuten für die Frage von Mollbiologe 98. Willkommen zurück. Habe auf der Arbeit von meiner MS-Diagnose erzählt. Also multiple Sklerose für alle, die Abkürzung nicht kennen. Jetzt packen mich alle in Watte. Im Labor fühle ich mich die ganze Zeit beobachtet. Ständig ist jemand da und nimmt mir Aufgaben ab. Nun bin ich aber auch so ein Trottel. Es fällt mal ein Glas um, ich stolpere oder so. Das passiert auch jetzt immer mal, was sofort ein Drama auslöst. Ich habe es angesprochen, aber es wird nur schlimmer. Inzwischen geht es mir psychisch mit der Diagnose wieder schlechter. Wie mache ich es uns leichter?
Jetzt wüsste ich natürlich wirklich gerne, seit wann das so ist. Weil jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt einen Zeitraum von einem halben Jahr oder von 2 Wochen. Weil ich kann total verstehen, dass dich das nervt und dass es nicht hilfreich ist und überhaupt, ich find's aber irgendwie schön, dass die so auf dich aufpassen und dass die helfen möchten und so. Also ich, ja, und wenn du es schon angesprochen hast und es dadurch schlimmer wurde, also das kann ich mir jetzt eigentlich nicht so vorstellen, weil ich glaube, wenn diese Leute wüssten, was du hier gerade für eine Frage reingestellt hast, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es dann wirklich schlimmer werden würde mit dem dich beobachten und in Watte packen und so. Also da würde ich möchte dich ermutigen, da nochmal ein Gespräch zu suchen und zu sagen, ich finde es total lieb, wie ihr reagiert habt und dass ihr so auf mich aufpasst und. Und gleichzeitig brauche ich was anderes, nämlich mehr Normalität und dass ihr mir auch was zutraut. Und ich kann euch versichern, mir sind auch vorher Dinge runtergefallen. Also ich würde wirklich denen noch eine Chance geben und es nochmal erklären.
Ich fand den zweiten Teil von deinem Satz wirklich genial, weil mal wieder, wie immer, wenn du was sagst, wo ich nie drauf gekommen wäre, ich brauche etwas anderes.
Ja.
Bam, das ist toll. So einfach.
Das freut mich. Ich hoffe, dass das nicht nur dir geholfen hat.
Das hat ausschließlich mir geholfen. Und,
alles auch
nein, schön. Nee, wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Alexander, kannst du das toppen?
Nee, nicht wirklich. Ich weiß aber, dass so in universitären Settings es ja auch immer mal so Team-Meetings gibt oder Abteilungsrunden normalerweise. Und vielleicht wäre das auch nochmal eine Gelegenheit, dass wenn eh alle mal zusammensitzen und vielleicht gibt's auch mal einen Geburtstag zu feiern, also so eine Gelegenheit, wo es halt nett ist. Also jetzt nicht eine Teamrunde, wo es darum geht, ihr habt wieder alle nicht vernünftig euren Urlaub im Urlaubskalender eingetragen, wo dann die Stimmung und alle sind eh wieder genervt und ihr habt das Formular für die Reisekosten nicht vernünftig ausgefüllt. Das habe ich ja alles auch in meinem Leben mehrfach erlebt. Aber manchmal gibt's einfach so nette Sitzungen, wo irgendwer vielleicht an meine Rente geht oder was auch immer oder irgendwer hat einen Doktor gemacht.
Entschuldigung.
Also
das endlich ist halt geht auch, der in Rente. Ach, ist das nett. Was ist mit meinem Hirn los?
Nein, das waren so Lehrärzte. Ja. Ich war ja in der Allgemeinmedizin und da waren dann so alte Lehrärzte, die mit Studentenunterricht gemacht haben.
Eine positive Stimmung. Warum?
Und dann sind die unter großem Leid. Alle waren traurig und die waren total nett und das waren so die netten Hausärztchen. Dann haben die Kuchen ausgegeben und dann hat man sich, also in so einer angenehmen Teamrunde, wenn du sowas hast, an den Satz, den Sophia so schön formuliert hat, nochmal hinten dran schieben, wenn alle entspannt sind, das hat, glaube ich, dann nochmal auch einen schönen Impact. Also ich würde es aber auch nochmal ansprechen und der Zeitfaktor ist wirklich, was Sophia sagt, also ist das jetzt seit 14 Tagen so und dann gibt's ja auch so so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, dass man sagt, hoffentlich fällt mir heute kein Glas rum und man tritt in den Raum und klatsch, ist der erste Erlenmeyer-Kolben umgefallen. Also insofern, das wäre ja auch noch eine Frage. Aber also das wäre mein Gedanke, in einer netten Situation, wo alle entspannt sind, das auch nochmal anzusprechen.
Also ich kann dir wirklich versichern, liebe Fragesteller, der Alexander versucht immer, wenn er bei uns zu Gast ist,
ach, Tommy,
verzweifelt, nicht durch die Fliegentür zu laufen.
Das brauche ich jetzt gerade nicht.
Und tatsächlich ist es so, er rennt immer durch die Fliegentür.
Also nein, nein, also immer schon, ist jetzt auch übertrieben.
Das stimmt überhaupt nicht.
Nein, das stimmt
nicht. Nicht jedes Mal.
Nein. Bösartige Stellung.
Und man sieht das auch schlecht.
Das hilft auch nicht nur mir nicht, das hilft auch den schönen Menschen im Chat nicht.
Aber schau, dem Tommy hilft es gerade sehr.
Mir hilft das sehr. Ach, ja. Wie schön. Ja.
War da noch ein Nachsatz? Also ich habe im Kopf irgendwas.
Wie mache ich es uns leichter? War die letzte Frage. Ne? Aber das hast du. Na gut, inzwischen geht es mir psychisch mit der Diagnose wieder viel schlechter. Das
hat das was, also ich weiß jetzt nicht, ob das was damit zu tun hat oder nicht, aber das könnte ja sein, ne? Dass das einen sowas dann immer dran erinnert, und dass man irgendwie gar keinen richtigen Alltag mehr haben kann. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, hast du irgendwie eine, muss ja keine Therapie sein, sondern irgendwie eine Begleitung oder eine Unterstützung, irgendwas Psychologisches oder Coaching-mäßiges. Also, ne, wenn, das ist ja schon eine krasse Sache, eine MS-Diagnose und ich finde, da ist es absolut angemessen, sich jemanden zum Reden zu suchen. Das muss jetzt auch kein Therapeut sein oder das muss auch kein Psychologe, Psychologin sein.
Aber vielleicht nicht unbedingt irgendein Coach.
Nein, aber na, also wenn du da jemanden hast, und das andere ist, ich glaube, auch das ist halt ein Auf und Ab. Ne? Das geht einem mal besser und mal schlechter damit. Und ich meine, so lange hast du diese Diagnose noch nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also gib dir und den anderen noch ein bisschen Zeit. Ja. Das ist ja auch nicht leicht, was du da jetzt gerade für eine Situation hast. Ist denn der Häkelhäger im Chat?
Ja, ich glaube, der war im Chat.
Okay.
Der ist.
Das habe ich jetzt, weil ich weiß, dass dass er eine MS-Diagnose hat und da schon auch erfahren ist und gut mit umgeht und ein sehr, sehr, sehr netter und empathischer Mensch ist, und vielleicht hilft dir auch sowas einfach.
Herr Kläger schreibt ja.
Danke.
Bis bald.
Vielen Dank für eure Fragen.
Dankeschön und bis bald. Tschüss.
Alle bekloppt. Alle bekloppt.